Hallo und willkommen zurück auf der Datenschutz-Couch der Compleat GmbH. Mein Name ist René Flohgraf, ich bin Digitalisierungsexperte für kleine und mittlere Unternehmen und ich berate Unternehmen bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie bei der Einhaltung des Datenschutzes und der Informationssicherheit. Heute möchte ich über das Thema E-Mail-Verschlüsselung reden. E-Mail-Verschlüsselung kennt heute eigentlich jeder und machen wir uns nichts vor, die meisten Mail-Server verschlüsseln ihre E-Mails heute schon per TLS. Das heißt, wir reden heute schon eigentlich obligatorisch von einer Transportverschlüsselung. Das Problem ist, diese Transportverschlüsselung ist trügerisch, denn man glaubt, die E-Mails sind verschlüsselt, aber tatsächlich auf jeder Zwischenstation, das heißt auf jedem Mail-Server in der Verbindung zwischen dem Absender und dem Empfänger, ist die E-Mail im Klartext lesbar. Es handelt sich also nicht um eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie man sie heute aus verschiedenen Messenger-Diensten beispielsweise kennt. Und das ist auch genau der Grund, weshalb wir heute kurz darüber reden wollen. Eine weitergehende Maßnahme, also das heißt eine zusätzliche Verschlüsselung von E-Mails, ist in vielen Fällen ratsam. Beispielsweise, wenn wir über besonders sensible Informationen sprechen. Aus Sicht des Datenschutzes können dies zum Beispiel Daten nach Artikel 9 sein, das heißt besondere Kategorien personenbezogener Daten. Ganz klassisch sind hier natürlich die Gesundheitsdaten zu nennen. Wobei man da ein bisschen weit greifen muss, ein bisschen weit fassen muss, denn alleine die Mitgliedschaft beispielsweise in einem Selbsthilfeverein für Suchtkranke lässt einen Rückschluss auf die Gesundheit, nämlich eine Suchtkrankheit, schließen. Und das heißt, allein diese Information, dass ein Betroffener Mitglied eines solchen Vereins ist, ist bereits als Gesundheitsinformation zu betrachten und fällt damit in die Kategorie der besonders schützenswerten Daten. Neben dem Datenschutz gibt es aber weitere Rechtsgrundlagen, die einen Schutz vertraulicher Informationen fordern. Dies kann zum Beispiel auch das Geheimnis des Steuerberaters oder des Rechtsanwalts sein. Also wir reden ja im § 203 des Strafgesetzbuches über verschiedene Personengruppen oder Berufsgruppen, die einer besonderen Verschwiegenheit unterliegen. Auch diese Berufsgruppen sind angehalten, wichtige Informationen nur vertraulich weiterzugeben, also in dem Fall verschlüsselt, und nicht eben unverschlüsselt auf einer Postkarte zu verschicken. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit, dass der Mandant oder Kunde von einer Verschlüsselung abweichen kann, indem er einwilligt, dass die Daten unverschlüsselt verschickt werden können. Da gibt es entsprechende Urteile bereits zu und da sei nur angemerkt, damit ein Betroffener, also der Kunde oder Mandant, sich aktiv gegen die Verschlüsselung entscheiden kann, muss er davor überhaupt die Möglichkeit gehabt haben, verschlüsselte E-Mails zu bekommen. Das heißt, es funktioniert für diese Berufsgruppen nicht einfach zu sagen, wir verschlüsseln nicht und lieber Mandant, bitte unterschreib mir das hier, sondern der Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar, was auch immer, muss trotzdem in der Lage sein, verschlüsselte E-Mails anzubieten. Nur dann kann der Kunde auch wirksam sagen, dass er keine verschlüsselten Nachrichten haben möchte. Wenn wir jetzt den Datenschutz und den Bereich der Vertraulichkeit aus Sicht bestimmter Berufsgruppen so ein bisschen hinter uns lassen, gibt es aber weitere Pflichten, die eventuell eine E-Mail-Verschlüsselung notwendig machen. Als nächstes wären da beispielsweise Geschäftsgeheimnisse zu nennen, die nach dem, und das muss ich jetzt ablesen, weil das ist schwer zu merken, die gemäß dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, wir nennen es immer nur kurz GESCHGG, geschützt werden. Das heißt, immer dann, wenn eine Information für ein Unternehmen wichtig ist und schützenswert ist, muss das Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Lit B GESCHGG dafür sorgen, dass diese Information auch mit angemessenen Maßnahmen geschützt wird. Wenn also etwas nicht geschützt wird, ist es auch kein Geschäftsgeheimnis. Dabei gibt es aktuell ein Urteil des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichtes, wonach bereits die TLS-Verschlüsselung grundsätzlich ausreichen kann, um ein Geschäftsgeheimnis zu schützen. Außer man geht davon aus, dass dieses Geschäftsgeheimnis von besonderem Interesse für Dritte ist. Das kann natürlich sein bei Prototypendaten, Patentanmeldungen oder auch Informationen zur Herstellung von Lebensmitteln oder chemikalische Zusammensetzungen. Also alles das, was irgendwie besonders schützenswert ist und wo vielleicht der Wettbewerb, gerade auch vielleicht im internationalen Umfeld, ein gesteigertes Interesse daran haben könnte, diese Informationen zu bekommen. Das Urteil, wonach eine TLS-Verschlüsselung ausreichend sein kann und nur in besonderen Fällen eben eine weitere Verschlüsselung notwendig ist, packe ich in die Kommentare mit rein. Zuletzt kann aber auch jede individuelle Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen zwei Parteien dafür sorgen, dass ein erweiterter Schutz von Informationen notwendig ist. Das heißt, hier muss man entsprechend gucken, was steht in der Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen den beiden Parteien drin und entsprechende Maßnahmen sind dann eben umzusetzen. Jetzt haben wir festgestellt, eine TLS-Verschlüsselung ist im Grunde genommen nur eine Basismaßnahme und reicht nicht aus, um besondere Informationen zu schützen. Doch wie geht das denn jetzt? Um bei den E-Mails zu bleiben, um hier eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung herbeizuführen, können weitere Protokolle wie S/MIME oder PGP genutzt werden, womit die E-Mail nochmal in einen Container gepackt wird und dieser Container ist verschlüsselt und kann aufgrund der Verschlüsselung nur vom Empfänger geöffnet werden. Jetzt mag nicht jeder unbedingt ein S/MIME oder PGP aufsetzen wollen, auch wenn die Hürden heute relativ gering sind und das häufig beispielsweise über Systemhäuser oder IT-Dienstleister im Rahmen eines Services bereitgestellt werden kann. Aber trotzdem sagt man vielleicht, das kommt so selten bei uns vor, es lohnt sich nicht dafür, noch eine separate Software oder Ähnliches einzuführen. Dann könnte man auch darüber nachdenken, beispielsweise mit dem Tool 7zip, was ja kostenfrei im Internet zur Verfügung steht, entsprechende Inhalte beispielsweise in eine Word-Datei zu packen, diese Word-Datei in eine verschlüsselte 7zip-Datei zu verpacken und dann diese ZIP-Datei zu verschicken und dem Empfänger das Kennwort bitte auf einem anderen Wege, also nicht in der gleichen E-Mail und auch nicht in einer E-Mail davor oder dahinter, mitzuteilen. Damit ist dann auch wieder nur der Empfänger in der Lage, diese E-Mail zu öffnen, abgesehen vom Absender. Weitere Wege, um dieses Passwort zu übermitteln, können dann Chat- oder Messenger-Dienste sein. Man kann das Ganze auch per Post an den Empfänger schicken. Oder, naja, zumindest Behörden sollen ja heute auch noch durchaus ganz gerne faxen. Am Ende ist es halt wichtig, einen zweiten Kanal zu benutzen, denn wenn der eine Kanal, die eine E-Mail abgefischt werden kann, dann könnte eben auch die zweite E-Mail abgefischt werden und dann hat der Angreifer in zwei verschiedenen E-Mails einmal das zu schützende Objekt und andererseits das Passwort. Damit kann er den Schutz ja dann letztlich wieder selbst aufheben. Ein paar Fundstellen zu den entsprechenden Gesetzen packe ich ebenfalls mit in die Kommentare. Und wenn Fragen dazu bestehen, wie man jetzt konkret mit verschlüsselten E-Mails umgehen kann oder sollte, dann stehen wir natürlich gerne bei Fragen zur Verfügung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag.